Und heute geht es um Kapitel 3, die Geschichte, die in der Lutherbibel mit überschrieben ist mit der Sündenfall. Also Genesis oder 1. Mose 3, die Verse 1 bis 24, das ist das ganze Kapitel. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut vom Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Wie soll man eine Predigt zu diesem dramatischen Text überschreiben? Vielleicht am ehesten so. Und siehe, nichts war mehr gut. Aber das wäre mir zu wenig für eine Predigt, die doch Evangelium sein soll, die Hoffnung wecken will, durch die Gott uns aufrichtet. Zum Glück, möchte ich sagen, erinnert mich der Schluss des Predigttextes an das Weihnachtslied »Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich«. In der letzten Strophe nämlich, wo Nikolaus Hermann dichtet, »Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies«. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Wenn wir diese grandiose Aussage aus dem Weihnachtslied mit unserem Predigttext verknüpfen, dann gelingt es uns, einen weiten Bogen zu schlagen, einen weiten Bogen der Menschheitsgeschichte und Gottes Geschichte mit uns. Und ich will entlang dieses so bekannten Textes vom Sündenfall mehrere Facetten herausarbeiten. Und je länger ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, umso deutlicher ist für mich zutage getreten, wie unglaublich feinsinnig der ist und psychologisch und philosophisch tiefgründig. Diese Geschichte bringt unser ganzes Menschsein derart präzise und treffsicher auf den Punkt, sodass schon daran deutlich wird, es ist mehr als Menschenwort. Hier erschließt Gott uns Wahrheiten über sich und über uns. Beginnen möchte ich mit dem Stichwort Verführung. Denn unser Predigttext ist eine Verführungsgeschichte. Sie beginnt damit, dass die Versuchung von außen an den Menschen herantritt. Dabei stellt sich natürlich sofort die Frage, also mir zumindest, woher kommt das Böse überhaupt? Wir müssen dabei über die Beschreibung der Schlange stolpern, von der es heißt, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, jetzt kommt's, die Gott der Herr gemacht hatte. Also auch die böse Schlange hat er gemacht. Aha. Die verführende Schlange wird uns als Geschöpf Gottes vorgestellt. Doch das ist nicht alles. Bereits im Kapitel 2 wird uns vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen vorgestellt. Und wenn man das mal auf sich wirken lässt, dann heißt es ja, es gibt Böses. Es gibt bereits Böses. Ansonsten könnte man es ja nicht erkennen. Wo kommt das her? Und wie passt das mit Gott zusammen, der von sich behauptet, ein Gott der Liebe zu sein, dass er mit Bösen nichts zu tun haben kann? Das passt doch nicht. Wenn es, ich sagte es bereits, wenn es Erkenntnis des Guten und Bösen gibt, dann muss es auch Gutes und Böses geben. Anders könnte man es nicht erkennen. Das wirft Fragen auf nach der Ursache des Bösen oder auch nach dem Sinn in unserer Welt. Eine befriedigende, wirklich befriedigende Antwort lässt sich, behaupte ich mal, darauf nicht geben. Ich habe für mich folgende vorläufige Antwort gefunden. Das Gute braucht den Kontrast des Bösen, um als Gutes erkannt zu werden. Ich könnte auch sagen, die weiße Kreide braucht die dunkle Tafel, um sichtbar zu werden. Ich weiß, das ist nicht befriedigend. Es ist eine Hilfskonstruktion, einigermaßen damit umzugehen. Oder ich könnte das andere sagen, Gott muss, wenn er uns als Geschöpfe mit einem freien Willen haben möchte, die also entscheiden können, dann muss es Möglichkeiten der Entscheidung geben. Wenn es das gar nicht gibt, dann sind wir gar nicht frei, dann sind wir eigentlich determiniert, sind wir fremdbestimmt. Dann haben wir ja gar keinen Handlungsspielraum, keinen Entscheidungsspielraum. Also es muss auch die Möglichkeit geben, sich gegen Gott zu entscheiden, damit es die Möglichkeit gibt, auch sich für ihn zu entscheiden. Aber auch bei dieser Antwort bleiben Fragen offen. Wie kann Gott Böses oder auf jeden Fall die Möglichkeit zum Bösen hervorbringen, wenn es doch mit ihm selbst als Wesen unvereinbar ist, wenn er Liebe in Person ist? Wenn Gott die prima causa, also die Ursache von allem ist, dann ist er doch wohl auch die Ursache für das Böse, oder? Schwierig. Schwierig zu denken. Warum hat er die Schöpfung nicht ohne die Möglichkeit geschaffen zum Bösen? Warum hat er den Baum nicht einfach weggelassen? Unser Text stellt bezeichnenderweise solche Fragen überhaupt nicht. Das Böse wird einfach als existent vorausgesetzt und es tritt von außen an den Menschen heran. Und dann läuft eine bilderbuchmäßige Verführungsgeschichte ab, wie sie immer und immer wieder abläuft. Zunächst wird relativiert in doppelter Weise. Sollte Gott gesagt haben? Natürlich hatte Gott gesagt. Aber die Relativierung geht weiter. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das ist Raffinesse. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Wie ist denn bitte schön dieser Satz zu verstehen? Er kann bedeuten, von allen Bäumen sollt ihr nicht essen. Oder aber er kann bedeuten, nicht von allen Bäumen sollt ihr essen. Wer hat die Deutungshoheit für diesen Satz? Schon allein diese Doppeldeutigkeit ist ein typisches Phänomen der Verführung. Das kann man so oder so auslegen, wie man es braucht. Relativierung eben. Die Schlange hat mit ihrer Zweideutigkeit genau ihr Ziel erreicht. Im Grunde nichts Falsches gesagt, aber die Frau auf die falsche Fährte gelockt. Nämlich zum einen Gott zu verteidigen. Was immer eine fatale Situation ist, wenn wir Gott verteidigen wollen. Wie meine Fragen vorhin, ja? Ich könnte jetzt anfangen, Gott zu verteidigen für das, was ich gerade gesagt habe. Wird schwierig. Immer fatal. Und natürlich übertreibt die Frau dabei auch. Vom Verbot des Berührens war an keiner Stelle die Rede. Die Frau, genau genommen, sagt die Frau das erste Unwahre. Wirklich Unwahre über Gottes Gebot. Die Schlange hat nur relativiert. Aber bereits daraus ist Unwahrheit entstanden, wenn auch in guter Absicht. Und das ist auch so eine Kiste. Ne? Lügen in guter Absicht ist eine ganz gefährliche Kiste. Gibt es aber oft. Und zweitens, genau damit schafft es die Schlange, den Fokus allein auf den verbotenen Baum zu richten. Alle Bäume, die sind jetzt überhaupt nicht mehr interessant. Es geht nur noch um diesen einen. Und mit Halbwahrheiten operiert die Schlange weiter. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Mit dieser Halbwahrheit wird Gott zum Angeklagten gemacht. Er wird als einer hingestellt, der sich etwas vorbehält oder den Menschen etwas vorenthält. Gott als Geizhals, der uns das Beste, das Erstrebenswerteste, das Eigentliche vorenthält. Gott, der uns abspeist mit Billigobst. Das Spiel ist schon so gut wie gewonnen. All das, was Gott dem Menschen zur Verfügung gestellt hat, der Garten mit einem Überangebot an Gutem, überhaupt nicht mehr im Blick. Wie gebannt starrt der Mensch auf diesen Baum. Alles andere ist ausgeblendet. Die Frucht dieses Baumes ist plötzlich das Einzige, was zählt. Ganz geschickt benutzt diese Schlange psychologische Tricks. Sie reizt die Frau nicht zu gleichem Scharfsinn, die sie selber an den Tag legt, die alles durchdenkt und wieder durchdenkt, sondern sie reizt die Frau im Gegenteil ganz eindimensional, nämlich zum Sehen. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre. Und verlockend, weil er klug machte. Verführung hat also mit Vereinseitigen zu tun. Mit Ausblenden der gesamten Realität und stattdessen fixieren auf einen ganz bestimmten Punkt. Verführung ist damit Verschleierung, ist Halbwahrheit, ist Zwielicht. Wisst ihr, wer sich genau dieser Strategie bemächtigt und die menschliche Empfänglichkeit dafür zunehmend hemmungslos ausnutzt? Die Werbung. Ganz plump die Werbung. Ich habe beim MDR mal so ein, die haben eine eigene Abteilung, Werbeabteilung, ist eine eigene GmbH, eine Schulung mitmachen dürfen. Ist sehr interessant. Und wenn ihr einfach mal Werbung durch diese Brille hört oder seht, genau so funktioniert es. Die Werbungsmacher benutzen genau dieselben Tricks. Und wenn wir nicht immer wieder darauf hereinfallen würden, dann gäbe es längst keine Werbung mehr. Aber es funktioniert. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Ist übrigens interessant. Die Frau hat ja noch diskutiert mit der Schlange. Ne? Über den Mann wird gesagt, der steht daneben und er aß. Ja? Was die Frau ihm gibt, ist der Mann. Naja. Also, was kann uns in Verführungssituationen helfen? Wissen und Urteilsvermögen, was Gott wirklich gesagt hat. Aber wer weiß das heute schon so genau? Wer weiß schon, was in der Bibel steht? Ich fürchte, den ersten Schritt der Verführung, ja, sollte Gott gesagt haben, kann die Schlange gleich weglassen heute. Kann er gleich überspringen. Gottes Wort ist längst relativiert, wenn nicht unbekannt. Und ich rede nicht von der Gesellschaft, ich rede von der Gemeinde. Nicht Stolberg, aber sonst. Bibelschulen und auch unsere theologische Hochschule, die beklagen sich zunehmend, die Studenten, die ankommen, die kennen ihre Bibel nicht mehr. Man kann nichts mehr voraussetzen. Auch das Relativieren ist heute überflüssig geworden. Es ist längst Normalität. Beliebigkeit ist zur Tugend unserer Gesellschaft geworden. Eindeutigkeit ist Extremismus. Gerade deshalb, Eindeutigkeit und Geradlinigkeit sind gefragt. Und wo wir das als Christen selber nicht mehr leben, sind wir nicht nur Verführte, da werden wir auch zu Verführern. Sünde. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Kann denn Essen Sünde sein? Am ehesten heute, ne? Wer ein Stück seiner Torte isst, der hat gesündigt, ne? Aber sei es drum. Worin besteht denn die Sünde Adams und Evas? Und was ist Sünde überhaupt? Die Schlange nennt es im Grunde selbst. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Sünde besteht darin, sein zu wollen wie Gott, sich selbst als Gott aufzuspielen. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass der Mensch dann keine anderen Götter mehr neben sich duldet, selbst den eigenen Schöpfer nicht. Wenige sagen es so ehrlich, aber die meisten leben es, was Goethe in seinem Prometheus am Schluss Gott ins Gesicht sagt. Wenn ihr euch erinnert, habt ihr mal, die meisten von uns mal gelernt früher in der Schule. Ne? Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bild, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten wie ich. Viel wird in der Literatur diskutiert, was es mit der Erkenntnis von Gut und Böse denn auf sich hat. Ein Antwortversuch beschreibt das Herr sein wollen über Gut und Böse. Das heißt, der Mensch macht sich zum Maßstab aller Dinge. Er fordert ethische Autonomie ein. Es gibt für ihn keine über ihm stehende ethische Autorität mehr. Welche Folgen das haben könnte, das spektakulieren wir gerade ganz aktuell, wenn es zum Beispiel um die ethische Vertretbarkeit von Genmanipulation geht oder von Stammzellenproduktion oder wenn wir ganz aktuell über den Paragraphen 219a diskutieren. Bei letzterem geht es ja schon gar nicht mehr um die Frage, ob wir über Leben und Tod eines ungeborenen Menschen entscheiden dürfen, sondern ob man für Schwangerschaftsabbrüche werben darf. Sind wir also schon einen Schritt weiter. Das andere ist schon hingenommen. Ist schon Normalität geworden, jetzt geht es darum, darf man Werbung dafür machen. Wenn wir über künstliche Intelligenz nachdenken, über Cyberkrieg und solche Geschichten, was uns da ins Haus steht, dann macht das die ethischen Fragen noch komplizierter. Wollt ihr noch eine kleine Geschichte, ein kleines Beispiel haben? Da habe ich in der Sendung gesehen, ging es um autonomes Fahren. Also wenn ich jetzt selber Auto fahre und komme in eine Situation, wo ich quasi entscheiden müsste, wen überfahre ich jetzt. Ne? Also ich komme in eine Situation, da kommt mir von, weiß ich was, eine Frau mit einem Kinderwagen auf der einen Seite und ich muss dem ausweichen. Wenn ich aber ausweiche, überfahre ich eine Oma, die gerade mit ihrem Fahrrad da anläuft. Jetzt muss ich mich entscheiden, überfahre ich lieber die Oma, ne, die hat schon lange gelebt, oder überfahre ich lieber die Mutter mit dem Kind. Also wie mache ich es jetzt? Das sind ja ethische Fragen. In dem Moment stelle ich mir die nicht, weil es sind ja Bruchteile von Sekunden, wo das passiert und ich kann es nicht entscheiden. Wenn ich aber künstliche Intelligenz einsetze, wenn ich also ein Auto programmiere, einen Computer programmiere, dann muss ich solche Fragen mit einarbeiten. Deshalb muss das Auto am Ende entscheiden, was ist das geringere Übel. Also wir merken, wir kommen da in Fragen rein, die möchte ich gar nicht entscheiden müssen. Bin dankbar, dass ich das nicht muss. Dann stellen sich natürlich Fragen, Anschlussfragen, wer legt das nach welchen Kriterien fest und welche Grenzen gibt es dann? Ist die Machbarkeitsgrenze die einzige Grenze? Entscheidet die Profitgier, von der ja auch die Wissenschaft letztlich abhängig ist? Immerhin wird in Deutschland ja noch der Paragraph 1 unserer Verfassung geltend gemacht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das ist gut so. Aber zeigt nicht gerade das, dass der Mensch oberster Maßstab der Ethik geworden ist, dass es darüber keine Autorität mehr gibt? Immerhin stellt sich die Frage, worin liegt die Würde des Menschen denn begründet? Bestimmt auch diese, der Mensch selber, dann hat er seine Würde bald verloren. Bei Magnus Malm, einem schwedischen Theologen, habe ich gelesen, wo der Mensch aus seiner Begrenzung auszubrechen versucht, wird er erfahrungsgemäß nicht zum Gott, sondern zum Teufel. Wenn Gott nicht mehr Gott sein darf, kann der Mensch nicht mehr Mensch sein. Der Mensch will sein wie Gott. Er will Herr sein über Gut und Böse. Und was folgt daraus? Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Das ist ja ein Ding, ne? Also dann essen die davon und denken jetzt sonst was, Zaubertrank und dann jetzt aber, und dann was nehmen sie, weil sie nackt sind. Das ist eine Feststellung, ne? Dafür hat es sich gelohnt, ne? Ja, aber das ist nicht ohne. Da steckt mehr dahinter. Genau das ist passiert, was vorhin an den Beispielen der aktuellen ethischen Diskussion deutlich geworden ist. Der Mensch ist sich selber zur Gefahr geworden. Er merkt plötzlich, ich bin schutzbedürftig vor dem anderen Menschen. Es ist nicht mehr so unbedarft und unkompliziert wie vorher. Zu Recht empfindet sich der Mensch plötzlich schutzlos gegenüber seinesgleichen. Der Mensch ist dem Menschen ausgeliefert und muss sich schützen. Seitdem gibt es Schlüssel an Türen, ne? Und Anziehsachen und Panzerglas und ach, was weiß ich. Der Mensch bildet sich ein, er könne die Erkenntnis von Gut und Schlecht abstrakt, intellektuell, philosophisch erlangen. Und er vergisst und vernachlässigt dabei, dass er selbst ganz und gar in diesen Erkenntnisvorgang hineingenommen ist. Erkennen, und dann bin ich so ganz im Hebräischen, erkennen bedeutet erfahren. Im nächsten Kapitel wird die Rede davon sein, dass Adam seine Frau Eva erkannte. Das heißt nicht, er hat sie nicht philosophisch analysiert, sondern der nächste Satz heißt, und sie wurde schwanger. Das ist also ein Erkenntnisvorgang, der ist nicht so sehr intellektuell. Also Stammzellenforschung ist kein abstraktes Forschen am Objekt, sondern am Subjekt. Der Mensch, der selektiert, selektiert sich selbst. Sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Wir hatten vorige Woche die Schöpfung der Frau aus der Rippe des Mannes so gedeutet, dass Partnerschaft bedeutet Anteil geben. Ich gebe meinem Partner Anteil von mir mit allem, was ich bin, was mich ausmacht. Und jetzt, mit dem Einzug der Sünde, der Beziehungsstörung Gott gegenüber, wird deutlich, wie gefährlich das geworden ist. Damit mache ich mich nämlich genauso ganz und gar verletzlich. Alles, was ich mitteile, kann gegen mich verwendet werden, kann ausgenutzt und missbraucht werden. Diese Verletzlichkeit geht bis dahin, ich sagte das letzte Woche schon, dass der Partner ein Stück von mir mitnimmt, wenn er geht. Wir Menschen sind schutzbedürftig geworden. Hier wird eine weitere Seite der Erkenntnis von Gut und Böse deutlich. Der Mensch ist nicht wirklich Herr über Gut und Böse geworden, sondern, und das wäre besser übersetzt, vertraut mit Gut und Schlecht. Sein ganzes Leben ist nun sozusagen zwischen diese beiden Pole, Gut und Schlecht, eingespannt. Beziehung ist eine gute und schöpfungsgemäße Sache, eine lebenswichtige, gute Fähigkeit des Menschen, die ihm auch nach dem Sündenfall bleibt. Aber nun ist er auch vertraut mit Bösem. Nun ist die Beziehung immer auch gekennzeichnet von Verletzung, von Schuldigwerden aneinander. Es gibt für den Menschen nichts Gutes mehr ohne Schattenseite. Alles hat auch seine Nebenwirkung. Der Mensch ist nicht geworden wie Gott, weil er nicht Herr über Gut und Böse geworden ist, sondern Knecht. der in den Kampf zwischen Gut und Böse hineingeraten ist und immer wieder darin aufgerieben wird. Dieses Empfinden, nackt dazustehen, das ist nun auch Gott gegenüber da. Auf die Frage Gottes, Adam, wo bist du, antwortet dieser, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Hier wird deutlich, die völlig normale, ungezwungene und angstfreie Beziehung zwischen Mensch und Gott ist kaputt. Wie zerstört alle Beziehungen sind, die zwischen Gott und Mensch und die zwischen Mensch und Mensch, wird in dem Verhör deutlich. Adam beschuldigt seine Frau, über die er noch kurz zuvor erst ein Jubel ausgebrochen ist, und schließlich sogar Gott. Das Weib, das du mir gegeben hast. Ja, die Frau ist schuld, Gott ist schuld. Hier tritt der Beziehungsbruch, die ganze Beziehungslosigkeit zutage. Die Gemeinschaft der Sünde verbindet nicht, sie entzweit. Beide, der Mann und die Frau, rechtfertigen sich nun selbst. Und Selbstrechtfertigung ist konsequente Folge, wenn der Mensch wie Gott sein will. Er muss das dann tun, was eigentlich nur Gott tun kann, uns rechtfertigen. Das muss er jetzt selber machen. Aber Selbstrechtfertigung hat eine zerstörerische Kraft bis in die Ehe hinein. Selbstrechtfertigung geht immer auf Kosten des anderen. Auf diesem Hintergrund sage ich in Konfliktgesprächen, auch in der Eheberatung, an einem bestimmten Punkt, in aller Regel muss ich das sagen, die Schuldfrage trägt nichts zur Lösung des Konfliktes bei. Die Schuldfrage trägt nichts zur Lösung des Konfliktes bei. Das mag unter Umständen nicht bis in die Tiefe hinein stimmen, aber ich versuche damit, die Spirale der gegenseitigen Vorwürfe zu durchbrechen. Weil du gesagt hast, deswegen habe ich, ja, weil du aber nicht, dann hätte ich auch nicht und so. Da kann ich nur sagen, die Schuldfrage trägt nichts zum Klären des Konfliktes bei. Selbstrechtfertigung hat eine zerstörerische Kraft. Sie geht auf Kosten des anderen. Sie verbindet nicht, sie entzweit. Ein biblischer Begriff für solche Beziehungsstörung oder Zerstörung heißt Sünde. Sünde ist Beziehungslosigkeit, Beziehungsbruch. Und vollendete, unwiderrufliche Beziehungslosigkeit ist der Tod. Deswegen sind die beiden miteinander verwandt. Und das eine ist die Konsequenz des anderen. Insofern stellt sich nämlich auch die Frage, ob Gottes Strafe für den Menschen im eigentlichen Sinn Strafe ist oder nicht einfach nur Zumuten der Konsequenzen. Gott nimmt uns als Gegenüber ernst, nimmt unseren freien Willen ernst. Deshalb muss er unser Ja und unser Nein auch ernst nehmen und es muss Konsequenzen haben. Sonst würde er uns gar nicht ernst nehmen. Das ist Wertschätzung. Das klingt zwar hart, aber das ist Wertschätzung, das ist nicht Erniedrigung. Dennoch kommt Erniedrigendes auf den Menschen zu. Die ganze Konsequenz der Vertrautheit mit Gut und Böse. Die wohl beglückendste Erfahrung, Leben weiterzugeben, ist nun gepaart mit Mühe und Schmerz. Bereits bei der Geburt muss der Mensch dem Tod ins Auge blicken. Das Gute, die Beziehung zwischen Mann und Frau, wie auch andere zwischenmenschliche Beziehungen überhaupt, ist nun gepaart mit Schlechten, mit Herrschaft, mit Machtanspruch, mit Machtmissbrauch bis hin zu sexuellem Missbrauch. Statt Partnerschaft und Partnerschaftlichkeit. Der Lebensunterhalt ist nun nicht mehr sichergestellt, sondern dem Konkurrenzkampf unterworfen. Dem Konkurrenzkampf gegenüber dem Ackerboden, aber, wie es sich in der Folge zeigen wird, auch zwischen den Menschen. Die Umwelt, die Tierwelt, der Arbeits- und Lebensbereich des Menschen ist hineingezogen in den Zusammenhang von Sünde und deren Konsequenz. Und unausweichlich steht dem Menschen nun der Tod vor Augen, die letzte Konsequenz der Sünde, der Trennung, unausweichliche Beziehungslosigkeit. Wo lässt sich in diesem ganzen Trauerspiel Hoffnung entdecken? Wo und inwiefern kann von Gnade und Barmherzigkeit Gottes geredet werden? Es ist schon Gnade, dass Gott den Menschen in seine Grenzen weist. Erinnern wir uns noch an die Schöpfungsgeschichte, Kapitel 1. Gott schafft Lebensraum durch Begrenzung der Chaosmächte, Finsternis und Wasser. Der grenzenlose Mensch ist selbst zur Chaosmacht Nummer 1 geworden, der Lebensraum vernichtet, der sich selbst vernichtet. Gott weist dem Menschen seine Grenze zu und damit sichert er ihm das Überleben. Er sichert seinen Lebensraum und das ist Gnade. Das nächste, was mir auffällt, Gott verflucht nicht den Menschen, obwohl er das verdient hätte. Die Schlange wird verflucht, ja sogar der Ackerboden, aber nicht der Mensch. Gott sucht weiterhin Beziehung zum Menschen, gibt ihm Lebensmöglichkeiten auch unter den neuen Bedingungen. Das ist Gnade. Gott geht auf die Schutzbedürftigkeit und Verletzlichkeit des Menschen ein. Er gibt ihnen Kleidung. Gott gibt Schutzräume für uns Menschen, die uns vor Bloßstellung und Verletzung schützen sollen. Die Ehe ist so ein Schutzraum. Die Familie, die Gemeinde und nicht zuletzt der Staat. Das Gesetz, das unter uns evangelisch geprägten Christen oft einen so negativen Klang hat, ist ein Schutz für den Menschen, den Gott seinen Menschen mitgibt. Das ist Gnade. Das Judentum, das Alte, lest mal die Psalmen durch, wie viel Lobgesänge es auf das Gesetz gibt, wie die Dankbarkeit, dass es Gnade ist, dass Gott den Menschen das Gesetz gibt, dass wir wissen, was gut und böse ist, dass sie eine Richtschnur haben. Große Dankbarkeit. Und schließlich wird der entscheidende Gnadenakt Gottes im Text angedeutet. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ein Hinweis auf Jesus, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, haben wir im Eingangslied gesungen. Und da sind wir wieder bei Weihnachten, bei diesem Weihnachtslied. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Der Preis für Gott war hoch. Es hat ihn alles gekostet. Gott selbst hat Niedrigkeit, Armut, Tod, Sühnetod genauer gesagt, geschmeckt, um zu sagen, nehmt und esst. Und diesmal nicht von der Frucht des Verderbens, sondern von dem Brot des Lebens und von dem Kelch des Heils. Nehmt und esst. Durch Jesus haben wir Zugang zum Baum des Lebens. Er selbst ist zum Baum des Lebens geworden, wie es in einem Passionslied heißt. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Durch ihn können wir aufhören, uns selbst zu rechtfertigen. Rechtfertigung gibt nur Zufriedenheit und Sicherheit, wenn Gott uns rechtfertigt. Nur dann geht es nicht zu Lasten anderer. Rechtfertigung gibt es allein durch Jesus, allein aus Gnade und allein durch den Glauben. Auch wenn wir als Christen nicht das Paradies wieder haben, wir haben Heilung der Beziehung zwischen Gott und uns erfahren. Und wo diese Beziehung wieder durch uns verletzt wird, da dürfen wir zu Gott kommen und dürfen um Vergebung bitten. Und wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, die kein Tod aufheben kann. Auf dieser Grundlage dürfen auch Beziehungen zwischen uns heil werden. So wird Vergebung möglich. So entsteht Lebensraum zum Aufatmen, heilsamer Lebensraum. Und ich wünsche uns, dass Gemeinde genau dieser Ort ist, wo das geschieht. Wo Lebensraum entsteht zum Aufatmen, zum Heilwerden. Gott möchte das Bindeglied unserer Beziehung werden, ganz gleich, ob es geschwisterliche oder eheliche Beziehungen sind. Gott möchte unsere Verletzungen heilen. Er möchte uns Lebensraum in seiner heilsamen Gegenwart schenken, hier und in Ewigkeit. Amen.